Als Jemima mir vorgestern geschrieben hat, was denn so Thema oder Inhalt der Predigt ist, habe ich ihr einen Satz geschrieben mit zwei Worten drin, um die es geht, und habe dann davor gesessen und gedacht, oh, das klingt jetzt aber irgendwie. Und habe mich dann genötigt gefühlt, da noch hinterzuschreiben, ja, aber so schlimm wird es nicht. Ihr könnt ja mal selber testen, was ihr so als erstes Empfindung habt, wenn ich sage, worum es heute geht. Es geht um Erziehung und um Moral oder um Werte oder um Normen. Na, was geht dir gerade durch den Kopf? Denkst du vielleicht, da geht mir keiner rein? Das weiß ich selber am besten. Oder denkst du vielleicht, ah, da wollen wir mal schauen, ne? Mach es erstmal besser. Oder denkst du vielleicht, oh, Erziehung, noch mehr Regeln, noch mehr, das darfst du nicht, das sollst du nicht, das kannst du nicht. Und mancher denkt vielleicht, ich bin frei, ich kann machen, was ich will. Mir hat auch mal jemand gesagt, als das Gespräch so auf Erziehung und so kam, völlig wutanbrennend, weißt du eigentlich, was meine Eltern mir angetan haben? Vielleicht denkst du auch, hätte ich es bloß mal gemacht. Ja. Es ist komisch, wie wir mit so bestimmten Begriffen umgehen und wie bestimmte Begriffe so belastet sind. Ich war 7 Jahre erster Elternvertreter in einer Grundschule. Das ist nichts Besonderes. Das heißt nur, dass du all die Sachen, die du dir ausdenkst, auch machen musst. Aber ich war dadurch auch in vielen Sitzungen, in vielen Gesprächen. Wir waren auch bei Konfliktgesprächen und so weiter dabei. Und immer, wenn es so um Erziehung ging, dann hatte ich den Eindruck, dann kam so ein bisschen Panik auf. Von den Lehrern hat man immer gehört, oh, machen Sie nur nicht so doll. Lassen Sie uns das lieber machen. Wir haben ein passendes Konzept für Ihren Sohn oder Ihre Tochter. Warum ist das Wort Erziehung so negativ behaftet, so ein bisschen? Ich denke, das liegt vielleicht zum einen daran, dass viele ein Stück weit negative Erfahrungen damit gemacht haben. Vielleicht liegt es auch daran, weil es einfach mühsam und anstrengend ist, immer wieder dieselben Dinge zu sagen, immer wieder ruhig dieselben Dinge zu sagen. Und ich glaube, es gibt noch einen Grund, warum die Gesellschaft Erziehung so kritisch betrachtet, obwohl es eine Unmenge von Ratgebern und Büchern und so weiter gibt. Ich glaube, Erziehung und Zucht ist ein reines göttliches Prinzip. Für den Teufel macht Erziehung überhaupt keinen Sinn. Überhaupt keinen. Der Teufel braucht Erziehung nicht, um seine Ziele zu erreichen. Aber ein Gott, der seine Geschöpfe über alles lieb hat, der hat natürlich auch größtes Interesse, dass sie sich zum Bestmöglichen hin entwickeln. Und deswegen ist es ein göttliches Prinzip, seine Kinder zu erziehen und zu entwickeln. Ich möchte mal einen Vers aus Sprüche 3 lesen. Sprüche 3, Vers 12. Da steht: Denn wen der Herr liebt, den züchtigt oder erzieht er, wie ein Vater den Sohn, den er gerne hat. Erziehung ist also nicht kalt und hart. Erziehung hat nichts mit Erheben und Erniedrigen zu tun. Erziehung hat nichts mit Beugen und Brechen zu tun. Erziehung entspringt einfach aus Liebe. Erziehung hat ihren Ursprung in der Liebe Gottes. Also eigentlich etwas, wonach wir uns in der Tiefe unseres Herzens sehnen. Und Gott muss erziehen, wir haben es von Johannes Susenbeet heute in der ersten Stunde gehört, weil wir alle wie Maultiere uns gegen das Gebiss und das Geschirr wehren mit allem, was wir haben und Gott permanent zu tun hat damit zu sagen, du fällst links und rechts vom Weg runter. Bevor wir jetzt zum Eigentlichen kommen, nehme ich euch mal ein Stück weit mit in meine Überlegungen zu diesem Thema und wie ich dann auf das Eigentliche gekommen bin. Meiner Meinung nach besteht Erziehung aus zwei Dingen. Einmal aus einem Prozess und einmal aus Resultaten. Also einmal, was will ich erreichen? Welche Resultate? Also welche moralischen Werte, Normen, Verhaltensweisen? Was möchte ich, dass der Erziehende lernt und irgendwann umsetzt? Und zum Zweiten, welche Mittel setze ich ein? Also Konzepte, Techniken, Strafen. Was wende ich an, um das, was ich eigentlich möchte, um diese Resultate zu erreichen? Dann habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt über Prozesse reden würde, mit zwei Kindern von 10 und 13 Jahren, wo noch keiner weiß, was bei rauskommt. Ich müsste ja bekloppt sein. Dann habe ich mir überlegt, wenn jeder das Resultat, was erzielt werden sollte, kennen und umsetzen würde, dann wäre Erziehen ja gar nicht mehr nötig. Und auch ein Erzieher müsste keine Techniken mehr anwenden. Gesundheit. Da ich aber nicht alle Ratgeber dieser Welt lesen wollte, vor dieser Predigt, habe ich mir überlegt, es macht ja Sinn, einfach mal bei den schlauen Leuten zu gucken und bin dann auf den weisesten Menschen, der auf der Welt war, gelandet. Und habe da tatsächlich gefunden, dass Salomo einige Resultate und Ziele für seinen Sohn so wichtig ansah, dass er sie aufgeschrieben hat. Oder besser gesagt, Gott fand diese Resultate so wichtig für jeden Einzelnen von uns. Also es geht heute nicht nur um Väter, die was ihren Söhnen zu sagen haben, sondern genauso um Mütter, die was ihren Töchtern zu sagen haben. Und da wir alle Kinder sind, geht es um uns alle. Aber Gott hat es Salomo aufs Herz gelegt, Dinge zu nennen, aufzuschreiben und eindringlich auf seinen Sohn einzugehen oder auf seine Söhne einzugehen, dass sie diese Dinge in ihr Herz und ihren Kopf festmachen und befolgen für ihr späteres Leben. Und wir wollen uns mal 7 Verhaltensweise oder Normen oder moralische Muster ansehen, die Gott mit uns und hier im Text Salomo mit seinem Sohn erreichen will. Und vielleicht geht es euch dabei, wie mir. Ich fand beim Nachdenken die Dinge, die da genannt werden, so logisch und so positiv, dass mir auch Erziehung wieder viel positiver erschien. Warum Erziehung auch nötig ist, finden wir gleich am Anfang der Sprüche. Und ich lese mal die ersten 7 Verse, Sprüche 1 von Vers 1 an, Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, um zu erkennen Weisheit und Zucht, um zu verstehen verständige Worte, um anzunehmen Zucht mit Einsicht, dazu Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit, um einfältigen Klugheit zu geben, dem jungen Mann Erkenntnis und Besonnenheit, der Weise höre und mehre die Kenntnis und der Verständige erwerbe weisen Rat, um zu verstehen Spruch und Bildrede, Worte von Weisen und ihre Rätsel. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Und wer von uns will schon ein Narr sein, ein Dummer sein, ein Trottel sein und auch so gesehen werden? Kommen wir mal zu den sieben Dingen. Ich glaube, dass die Reihenfolge nichts mit einer Wertigkeit zu tun hat. Man kann nur nicht sieben Dinge gleichzeitig aufschreiben, glaube ich. Das erste finden wir in Sprüche 1 von Vers 10 bis Vers 16. Da steht: Mein Sohn, wenn Sünder dich locken, so folge ihnen nicht. Wenn sie sagen, geh mit uns, wir wollen auf Blut lauern, wollen ohne Grund dem Rechtschaffenden nachstellen, wir wollen sie wieder der Scheuel lebendig verschlingen und vollständig wie solche, die im Nu in die Grube hinabfahren. Allerlei kostbaren Besitz werden wir finden, werden unsere Häuser mit Beute füllen. Dein Los wirf nur in unsere Mitte, ein Beutel soll uns allen sein. Mein Sohn, geh nicht mit ihnen auf dem Weg, halte deinen Fuß zurück von ihrem Pfad, denn ihre Füße laufen zum Bösen und eilen, Blut zu vergießen. Wir finden hier erstmal einen grundsätzlichen Gedanken. Die Auswirkungen des Bösen ist es anfangs auch sehr verlockend, ist es anfangs vielleicht auch sehr reizvoll, ist am Anfang vielleicht schneller, einfacher Gewinn, schneller, einfaches Ansehen zu sehen, lockt uns vielleicht die Leichtigkeit, die Schönheit. Am Ende ist die Sünde immer tragisch und negativ. Und oft sind Dinge auch nicht mehr zu korrigieren. Und ein dummer Mensch lässt sich leicht beeinflussen, gerade von leicht zu erreichendem Gewinn, von leicht zu erreichenden Vorteilen. Ein kluger oder ein gut erzogener Mensch fasst jedoch die Folgen einer solchen Sünde, die Folgen seines Handelns, die Folgen von Dummheiten fest ins Auge. Er entscheidet mit Bedacht, mit wem er sich einlässt und mit wem er Umgang pflegt. Er überlegt, mit wem er seine Zeit verbringt, von wem er sich beeinflussen lässt, von wem er sich prägen lässt. Und dabei geht es überhaupt nicht darum, dass wir uns von allen Nichtchristen und Menschen absondern und fernhalten sollen. Überhaupt kein bisschen. Jesus hat es auch völlig anders vorgelebt. Jesus hat die Nähe zu Menschen gesucht, die oft als völlig verdreht, völlig verkehrt, als sündig, als verloren in der Sicht von Gelehrten, von weisen Menschen galten. Ich glaube, die Frage ist vielmehr, welches Standing habe ich in den Gruppen, wo ich mich befinde? Bin ich blind und fasziniert von den schlechten Dingen, die meine Kumpels tun und laufe wie eine Marionette hinterher? Oder wissen die Menschen, mit denen ich zu tun habe, dass bestimmte Dinge mit mir einfach nicht gehen? Ja, zum Beispiel, dass ich sonntags vormittags in der Regel keine Zeit habe, für mich Gesetze und Vorschriften auch noch eine Bedeutung haben, ich nicht über alles lachen kann und so weiter. Wir kommen ja gar nicht umhin, Kontakt mit Menschen zu haben im täglichen Leben. Und das ist auch gut so. Die Frage aber ist, wer beeinflusst wen? Erkennt man an uns die Liebe Gottes und das auch konstant? Oder verändern wir uns mit der Zeit zum Negativen hin, passen uns der Gruppe an, werden genauso wie alle anderen. Aus kleinen Kompromissen werden irgendwann große Schritte. dann, und das ist das, was hier in dem Text steht, dann sollten wir in der Lage sein, schleunigst das Weite zu suchen. Also wir halten fest, das erste Resultat, was sich Salomo für seinen Sohn und Gott sich für uns wünscht, ist, dass wir in der Lage sind, uns in einem guten Umfeld oder in einer guten Umgebung zu bewegen und auch das Umfeld und die Umgebung richtig zu beurteilen. Wir sollen in der Lage sein, das Schlechte zu erkennen, auch das, was mich beeinflusst und verändert, zu erkennen. Und wir sollen die Kraft haben, diesen dann zu verlassen. Wir können leider alle einzelnen Resultate nur anschneiden. Und so kommen wir zum zweiten, in Sprüche 3, die Verse 5 bis 12. Ich versuche mal ohne Brille, vielleicht liest sich das besser. Da lesen wir: Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das ist die Heilung für deinen Leib, Labsal für deine Gebeine. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen alles deines Ertrages, dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Keltern. Die Zucht des Herrn, mein Sohn, verwirf nicht und lass dich nicht verdrießen seiner Mahnung. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er wie ein Vater, der den Sohn liebt. Wenn das erste Resultat, was wir gesehen haben, noch allgemeiner Zustimmung in der Gesellschaft finden wird, wird es jetzt schon spezieller. Worum geht's hier? Aus meiner Sicht fasst der Vers 7 diesen Abschnitt sehr gut zusammen. Da lesen wir: Fürchte den Herrn. Fürchte den Herrn. Passt das noch in den heutigen Erkenntnisstand Gott gegenüber? Ich habe manchmal so den Eindruck, dass Gott so Best Buddy von uns ist. Und ich bin der Meinung, dass uns Gottesfurcht wieder sehr gut tun würde. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, auch bei mir, sie weicht oft immer mehr einer Selbstsicherheit und einem Selbstbewusstsein, was man überall beigebracht kriegt und was so als gut und richtig gilt in der heutigen Gesellschaft. Das liegt sicherlich an dem Wandel in dieser Gesellschaft. Autoritäten verschwinden immer mehr. Kinder werden immer mehr die besten Freunde ihrer Eltern. Später dann sind Lehrer entweder Kumpels oder Idioten. Und selbst so Instanzen wie Polizei und Richter verlieren immer mehr an Autorität. Es nimmt immer mehr zu, dass sie sich Beleidigungen und Übergriffen ausgesetzt sehen. Aber Gott ist und bleibt eine Autorität, und zwar die allerhöchste. Als ich noch kleiner war, da waren meine Eltern für mich Autoritäten. Ich hatte das große Glück, dass ich Eltern hatte, die ich geliebt habe. Oder geliebt habe klingt doof, den noch über diese Erde wandelnden Teil liebe ich immer noch. Ich habe ihnen vertraut, habe mich in ihrer Nähe wohlgefühlt, ich habe mich in ihrer Nähe zu Hause gut gefühlt, ich habe mich sicher gefühlt, ich habe mich ganz sicher gefühlt in ihren Armen. Aber ich fürchtete auch Konsequenzen, die aus meinem falschen Handeln entstehen konnten, es falsch entstanden, Ausrufezeichen. Ja. Nein, ich hatte keine Angst vor meinen Eltern. Niemals hatte ich Angst vor meinen Eltern. Weil ich tiefes Vertrauen hatte, dass die Konsequenzen meinem Handel angemessen waren. Und meistens kamen die Konsequenzen nicht überraschend, weil ich wusste vorher, wie die Konsequenzen aussehen. Ich war allerdings nicht intelligent genug. Ich hielt mich aber für sehr intelligent und habe immer abgewogen, ob die Konsequenzen den Spaß, den ich haben könnte, von den falschen Helden aufwiegen. Heute weiß ich, haben sie nie getan. Vielleicht haben einige, die hier sitzen, völlig andere Erfahrungen gemacht und hatten wirklich Angst vor ihren Eltern. Und das erlebe ich zur Genüge, wenn man mit Kindern auf Freizeiten und so weiter zusammenarbeitet. Da gibt es Kinder, die haben wirklich Angst vor ihren Eltern. Ich hatte einmal einen Jungen, der auf der Zweitagestour es sich nicht getraut hat, seinen Rucksack abzustellen, weil er Angst hatte vor seinem Vater, wenn der neue Rucksack dreckig wird, dass er unfassbaren Ärger kriegt. Aber Gottesfurcht ist keine Gottesangst. Denn Angst brauchen wir als seine Kinder vor Gott überhaupt nicht zu haben. Aber ein Höchstmaß an Achtung und Unterordnung und Demut Gott gegenüber erscheint Salomo als erstrebenswertes Resultat für seine Kinder unglaublich wichtig. Gottesfurcht bedeutet, mit dem ganzen Herzen Gott vertrauen und sich nicht auf seinen eigenen Verstand verlassen. Wer Gott vertraut, wer Gott fürchtet, der lernt, wie Gott handelt, wie Gott bewahrt, wie Gott beschützt, wie Gott Wege ebnet, so lesen wir es in Vers 6. Wer Gott vertraut, ist sich aber auch bewusst, dass Gott erzieht und erziehen muss, dass Gott züchtig und züchtigen muss, wie ein vollkommener Vater. Das dritte, Sprüche 3. Ab Vers 27. Enthalte Gutes dem nicht vor, dem es gebührt. Wenn es in der Macht deiner Hand steht, es zu tun. Sage nicht zu deinem Nächsten, geh, komm später wieder und morgen will ich geben, wo du doch hast. Schmiede nicht Böses gegen deinen Nächsten, während er vertrauensvoll bei dir wohnt. Geh mit keinem grundlos vor Gericht, wenn er dir nichts Böses angetan. Beneide nicht den Mann, der Gewalt hat und wähle keinen seiner Wege, denn ein Greuel für den Herrn ist, wer sich auf Abwegen begibt. Doch mit den Aufrichtigen hält er seinen Rat. Der Fluch des Herrn fällt auf das Haus des Gottlosen, doch die Wohnung des Gerechten segnet er. Ja, mit den Spöttern treibt er seinen Spott, den Demütigen aber gibt er Gnade. Ehre erben die Weisen, die Toren aber tragen Schande. Wie kann man diesen Abschnitt zusammenfassen? Ich denke, bei einigen steht es in der Überschrift, bei mir steht es auch in der Überschrift und wird zusammengefasst mit Nächstenliebe. Nächstenliebe ist uns so geläufig. Nächstenliebe, finde ich, klingt so selbstverständlich. Bibellesern ist es sehr geläufig, doch in der praktischen Umsetzung ist es so schwer. Wie oft sind unsere Stimmung, unsere Launen, unsere Verletzung, unsere Kränkung, wie oft ist Sympathie oder Antipathie, unsere Erfahrung dafür verantwortlich, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Es ist leicht, Nächstenliebe gegenüber Freunden und vertrauten Menschen, mit denen wir auf einer Wellenlänge sind, mit denen wir uns gut verstehen, von denen wir schon viel bekommen haben. Da ist es leicht, Nächstenliebe zu üben. Aber der Text und die Bibel grundsätzlich differenziert so nicht. Ein Beispiel, Galater 6, Vers 10. Da lesen wir: Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken. Allen gegenüber. Und der Galaterbrief liefert auch direkt einen plausiblen Grund dafür. In Galater 6, Vers 7 steht, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Das haben wir alle schon mal gehört von unseren Eltern. Wie man in den Wald reinruft, so schallt es hinaus. Das hören wir nicht zum ersten Mal. Es ist uns klar. Und doch tun wir uns oft so schwer, weil wir in dem Moment, in dieser Situation, und da sind wir wieder bei den Maultieren aus der ersten Stunde, bocken und stur sind und meinen, nee, der hat jetzt aber was anderes verdient. Und eigentlich wissen wir, dass gelebte Nächstenliebe uns gut tut und dass sie unseren Mitmenschen gut tut und dass sie unserem Miteinander gut tut. Und doch bestimmt oft nicht unser Verstand, unserem Umgang mit unserem Nächsten, sondern Emotionen wie Ärger, Wut, Enttäuschung und so weiter. Und Gott weiß das. Und er weiß, dass uns dieses Handeln schadet. Und Salomo weiß das auch. Für seine Kinder, für seinen Sohn. Daher erzieht uns Gott dahingehend, dass wir Menschen werden, die unseren Nächsten lieben wie sich selbst. Dass wir auch da durch unser Verhalten, durch unseren Umgang mit unseren Mitmenschen Zeugnis von dem geben, der sein Leben am Kreuz gelassen hat für jeden Einzelnen von uns. Und nicht nur für die, die ein Stück mit ihm gegangen sind, sondern er hat sich auch ans Kreuz nageln lassen für die, die ihn hassen. Wir überspringen jetzt mal eine Sache, kommen am Ende aber nochmal drauf, aber eigentlich überspringen wir sie auch nicht. Wir, ja, löse ich dann gleich auf. Sprüche 6, die Verse 1 bis 15. Mein Sohn, hast du gebürgt für deinen Nächsten, für einen Fremden deinen Handschlag gegeben? Bist du verstrickt durch deines Mundes Worte, gefangen durch die Worte deines Mundes? So tu denn dies, mein Sohn, reiß dich los, da du in deines Nächsten Hand gekommen bist. Geh unverzüglich hin und bestürme deinen Nächsten. Gönne deinen Augen keinen Schlaf und keinen Schlummer, deinen Wimpern. Reiß dich los wie die Gazelle aus der Hand des Jägers und wie ein Vogel aus der Hand des Vogelstellers. Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihr ihre Wege an und werde weise. Sie, die keinen Anführer, Aufseher und Gebieter hat, sie bereitet im Sommer ihr Brot, sammelt in der Ernte ihre Nahrung. Bis wann, du Fauler, willst du noch liegen? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Noch ein wenig Schlaf, noch ein wenig Schlummer, noch ein wenig Hände falten, um auszuruhen. Und schon kommt wie ein Landstreicher deine Armut und dein Mangel wie ein unverschämter Mann. Ein ruchloser Mensch, ein heilloser Mann ist, wer umhergeht mit Falschheit im Mund. Wer zuzwinkert mit seinen Augen, ein Zeichen gibt mit seinen Füßen, einen Hinweis mit seinen Fingern. Verkehrtheit trägt in seinem Herzen, Böses schmiedet zu aller Zeit, freien Lauf lässt dem Zank. Darum kommt plötzlich sein Unglück, im Nu wird er zerschmettert, ohne Heilung. Wir finden hier drei Dinge in diesem Text. Und meinem Verständnis nach beziehen die drei Dinge sich auf Besitz oder auf Geld, auf Arbeit oder Geschäft. Also um das, was wir haben. Und das sowohl mit dem Umgang als auch der Beschaffung. In den ersten 5 Versen warnt Salomo seinen Sohn, ich sag mal, unweise finanzielle Verpflichtungen einzugehen. Für andere Bürgen ist heute vielleicht nicht mehr so geläufig. Eltern tun es eventuell noch für ihre Kinder. Aber trotzdem sollten wir gewarnt sein, zu haften oder zu bürgen. Ich habe länger über den zweiten Vers im 6. Kapitel nachgedacht. heute ist ein Wort, ein Handschlag im Geschäftsleben, im Geschäft eigentlich nichts mehr wert. Handschläge und Zusagen sind nicht mehr bindend. Das war mal anders. Aber heute erlebt man es. Was heute zugesagt ist, ist morgen schon wieder ganz anders. Heute ist es notwendig, Verträge aufzusetzen und Unterschriften zu setzen. Wie viele leichtfertige Unterschriften unter Kaufverträgen, Kreditverträgen, verbindlichen Bestellungen haben Menschen oder Familien ruiniert oder in große Not gebracht. Und ich glaube, dass der Abschnitt darauf hinzielt, dass Salomo oder Gott uns zu Menschen erziehen will, die besonnen und überlegen, nicht den Verlockungen leicht zu erhaltender Summen erlegen sind. Er möchte, dass wir besonnen mit Werten, mit Geld, mit Besitz umgehen. Versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass wir keine Kredite haben dürfen. Ich mache es auch. Ich kaufe, wenn ich für mein Geschäft ein Fahrzeug brauche, und ich brauche leider große Autos, die viel Sprit verbrauchen und viel Steuern und Versicherung kosten, aber sonst kriege ich mein schweres Werkzeug nicht von A nach B. Dann kaufe ich diese Fahrzeuge auch auf Kredit. Die Überlegung ist aber, ob ich ein mega cooles, neuwertiges, großes Geländefahrzeug mit allem Schnickschnack und Pipapo in einem Wertebereich haben muss, wo ich sag mal, ich es gar nicht schaffe, das Fahrzeug abzubezahlen, bis es eigentlich aufgebraucht ist. Oder ob ich losgehe und sage, mir reicht ja ein zuverlässiges Fahrzeug, was mein Werkzeug von A nach B transportiert. Also es muss ja kein neues sein. Es muss ja vielleicht auch kein Jahreswagen sein. Es muss ja vielleicht auch nicht die allerneueste Technik haben. Ist mir egal, ich kann da eh nicht mit umgehen. Von daher ist das jetzt nicht so schwierig für mich. Versteht ihr, was ich meine? Es geht darum, nüchtern zu überlegen, kann ich meine Verpflichtungen fristgerecht erfüllen? Oder gerate ich durch unvorhergesehene Zwischenfälle ganz schnell in Schieflage und in Abhängigkeiten, in denen ich oder denen ich nicht mehr gewachsen bin? Jetzt klingeln mir die Ohren. Wir kommen jetzt zu meiner meistgehörtesten Textpassage während meiner Pubertät. Mein Vater hat es geliebt, sie zu zitieren. Sprüche 6, Vers 6. Geh zur Ameise, du Fauler. Sieh ihre Wege an und werde weise. Ganz oft kam dann noch, bis wann, du Fauler, willst du noch liegen? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ich habe dann immer mit Psalm 127, Vers 2 geantwortet. Wer weiß, was da steht? So viel gibt er seinen Geliebten im Schlaf. Und natürlich kann Gott das. Natürlich kann dir Gott alles geben, was du brauchst und noch viel mehr, ohne dass du einen Finger krumm machst. Natürlich ist es überhaupt kein Problem für Gott. Gott müsste dich nicht arbeiten schicken. Und natürlich sollen wir uns nicht sorgen. Und natürlich sagt Gott, guck dir die Lilie an, wie schön ich sie gemacht habe, wie viel mehr werde ich mich um dich kümmern. Und doch ist es Gott ein Greuel, Faulheit und Trägheit zu sehen. In 2. Thessalonicher 3, Vers 10, da lesen wir mal, dass da steht, wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Wir haben die Verantwortung und die Pflicht, fleißig zu sein. Natürlich kann man das auch übertreiben. Natürlich kann man sich bis in den Burnout schrubben. Gott selbst hat 6 Tage gearbeitet und sich einen freien Tag genommen. Hat sich einen Tag ausgeruht. Aber darum geht es hier gar nicht. Es geht wirklich um Faulheit und um Trägheit und um Müßiggang. Und die Konsequenzen daraus sind Armut und Mangel. Damit maße ich mir nicht an, den Umkehrschluss zu gehen und zu sagen, jeder, der nicht reich ist, jeder, der vielleicht Mangel hat und arm ist, war einfach nur zu faul. Ich denke, dass man diesen Umkehrschluss in keinster Weise machen darf und auch nicht machen kann. Und es steht mir und uns auch nicht zu, über andere zu urteilen. Die Frage ist, schöpfe ich meine Begabung, schöpfe ich meine Fähigkeiten, schöpfe ich meine Möglichkeiten aus oder lebe ich am liebsten in der Waagerechten, auf dem Sofa oder im Bett und sage, später fange ich an, morgen fange ich an, mich zu mühen. Und das behalte ich denn bei, dieses Morgen, jeden Morgen. Prüfen wir uns doch selber. Gucken wir uns selber an und überlegen, bin ich fleißig oder bin ich faul? Das Dritte in diesem Textabschnitt, aber insgesamt das 6. Resultat, ist Ehrlichkeit. Mir fällt auf, in meinem täglichen Umgang mit Kunden, dass die Verlogenheit im Geschäftlichen immer mehr zunimmt. Die Unwahrheit sagen, ist eigentlich gar kein Vergehen mehr. Das ist eigentlich gar nichts Schlimmes mehr. Es gilt sogar in manchen Bereichen schon als clever. Ich kann mich noch erinnern, dass bei mir damals in der Schulzeit das Lügen so schlimm war, dass wenn die Lehrerin uns beim Lügen erwischt hat, dann mussten wir zum Direktor oder zur Direktorin. Heute, wenn ich so höre, was meine Kinder alles von sich geben, was die Lehrer ihnen erzählt haben, wir haben es mal erlebt, da musste eine Lehrerin früher nach Hause, weil sie angeblich irgendwie einen ganz wichtigen Termin hat und da war eine Stunde Ausfall und meine Frau ist dann mit meiner Tochter einkaufen gefahren und die Lehrerin machte ihre Wocheneinkäufe zur gleichen Zeit. Das ist nicht mehr schlimm. Die Unwahrheit sagen ist nicht mehr schlimm. Ich werde immer öfter von Kunden auch bewusst belogen. Dass sie dann, mir ist gerade aufgefallen, ich habe heute kein Geld einstecken. Oder wenn ich sage, es müsste mal langsam bezahlt werden, dann kommen so Sachen wie, ja, heute kam der Überweisungsträger zurück und da habe ich doch einen Zahlendreher drin gehabt, aber das geht denn gleich los. Und die Bank muss irgendwie vergessen haben, das Geld weiterzuleiten. Und ich selber erwische mich auch manchmal. Ich sitze im Auto, ich bin müde, ich bin K.O., habe noch einen Kunden auf dem Zettel. Das Pferd ist vielleicht unartig und ich überlege mir, Mensch, wenn ich jetzt anrufe und sage, ich habe mich irgendwie verletzt oder irgendwas, wir müssen den Termin verschieben, dann hätten die alle Verständnis dafür. Das sind sicher nur Kleinigkeiten. Ich denke aber, es ist mittlerweile sogar so, dass Tricks, Halbwahrheiten oder auch bewusste Lügen angewendet werden, um Geschäfte, wo es um ganz großes Geld geht, zu machen. Und ich weiß auch von Leuten, dass deren Chefs setzen es sogar voraus oder erwarten es von ihren Mitarbeitern, dass sie die Unwahrheit sagen. Und ich war überrascht von der Heftigkeit der Konsequenz, die hier angedroht wird, Darum kommt plötzlich sein Unglück, im Nu wird er zerschmettert ohne Heilung. Die Unwahrheit, Lügen scheint bei Gott kein Kavaliersdelikt zu sein. Gott will uns bewahren vor Schaden. Und Unehrlichkeit und Lüge richtet Schaden an. Daher ist sie Gott verhasst und sie ist ihm ein Greuel. Lassen wir uns doch bereitwillig zur Ehrlichkeit erziehen. Und das in allen Bereichen, nicht nur im Geschäftsbereich. Ich glaube ganz sicher, dass wir nicht unterscheiden können. Ich glaube nicht, dass ein ehrlicher Mensch auf die Arbeit geht und dort lügt und von der Arbeit nach Hause geht und wieder ehrlich ist. Ich glaube es nicht. Eine Sache haben wir übersprungen oder auch nicht, weil sie einfach mehrfach genannt wird. Und ich möchte mal lesen aus Sprüche 6 von Vers 23 an. Denn eine Leuchte ist uns das Gebot und die Weisung ein Licht und ein Weg zum Leben sind Ermahnung, der Zucht dich zu bewahren vor der Frau des Nächsten, vor der glatten Zunge der Fremden. Begehre nicht in deinem Herzen ihre Schönheit. Lass sie dich nicht mit ihren Wimpern fangen, denn der Preis für eine Hure geht bis zu einem Brot, doch die Frau eines Mannes macht Jagd auf dein kostbares Leben. Kann man Feuer wohl tragen in seinem Gewandbausch, ohne dass einem die Kleider verbrennen? Oder kann man wohl schreiten auf glühenden Kohlen, ohne dass er sich die Füße versenkt? So geht es auch dem, der hineingeht zur Frau seines Nächsten. Keiner bleibt ungestraft, der sie berührt. Verachtet man nicht schon den Dieb, auch wenn er nur stiehlt, um den Bauch sich zu füllen, weil Hunger ihn treibt? Und wird er ertappt, so muss er es siebenfach erstatten. Den ganzen Besitz seines Hauses kann er dahin geben. Wer aber Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, ist ohne Verstand. Nur wer sich selbst vernichten will, der mag das tun. Plage und Schande nur findet er, und seine Schmach wird nicht mehr gelöscht. Denn Eifersucht weckt die Zornglut des Mannes. Kein Mitleid verspürt er am Tag der Rache. Er nimmt keine Rücksicht auf irgendein Sühnegeld und willigt nicht ein, selbst wenn du die Bestechung häufst. Vielleicht sind diese Aussagen jene, für die wir am meisten Kopfschütteln ernten, weil sie heute völlig unpopulär sind. Ein Freund von mir hat mir letztens erklärt, dass er zu der Erkenntnis gekommen ist, der Mensch ist für Monogamie einfach nicht gemacht. Da es auf der ganzen Welt eigentlich überhaupt keinen gibt, der das hinbekommt. In seinem Freundeskreis würden alle irgendwie fremdgehen und auf der ganzen Welt gibt es irgendwelche Vorschriften und Gesetze in anderen Völkern, dass sie mehrere Frauen haben können und so weiter und so fort. Daher ist er der Meinung, der Mensch ist nicht für eine Partnerschaft gemacht. Mit der Begründung mag er recht haben. Wenn ich mich so umgucke, in den Familien, in unserem Umkreis, wenn ich mich so umgucke, bei Klassenkameraden von unseren Kindern, da ist nicht mehr viel über von Familien. Aber wie viele Tränen und wie viele Schmerzen und wie viel Verletzung resultiert aus diesem leichtfertigen Verhalten? Und es ist noch was. Untreue ist eine Eigenschaft, die Gott völlig fremd ist. Gott kennt Untreue nicht. Und deswegen kann er dich und mich auch nicht enttäuschen. Wir lesen in 2. Timotheus 2, Vers 13, wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Und ich glaube, dass es hier in dem Abschnitt um mehr geht als nur um Ehebruch. Gott ist treu und er wünscht sich das auch von uns. Und das in allen Bereichen, nicht nur in Ehe und Beziehung. Denn wir lesen in Lukas 16, Vers 10, wer im Geringsten treu ist, der ist es auch in vielen. Und dann haben wir auch den Umkehrschluss, wer in kleinen Dingen untreu ist, der ist es auch in großen. Wenn ich es nicht gelernt habe, zu dem zu stehen, wenn ich es nicht gelernt habe, treu zu sein, dann kann ich es weder in kleinen noch in großen Dingen. Man hätte wahrscheinlich über alle 7 Punkte eine eigene Predigt machen können. Mir ging es heute eigentlich nur darum, uns, die wir Eltern sind, und es sind so viele Kinder da, was toll ist, ein paar Dinge in die Hand zu geben, wo wir mit unseren Kindern vielleicht hinwollen. Wo wir unsere Kinder hinerziehen wollen, wenn es uns wichtig ist, das nach Gottes Willen zu tun. Und nicht, weil ich sie erdacht habe, sondern weil es Gott Salomo aufs Herz gelegt hat, seinen Sohn zu einem Menschen zu erziehen, der in der Lage ist, rechten Umgang zu pflegen, gottesfürchtig zu sein, Nächstenliebe zu üben, besonnen mit Besitz umzugehen, der fleißig ist, der ehrlich ist und der treu ist. Das sind nicht viele Dinge, und doch ist es so schwer, Kinder davon zu überzeugen oder auch Erwachsene davon zu überzeugen, diese Dinge richtig umzusetzen. Und daher ein Gedanke zu Erziehungsprozessen. Man hat mir mal gesagt, Erzieharbeit ist Kniearbeit. Auf den Knien werden viele Siege errungen und wir haben ein unglaubliches Machtmittel in den Hand, was Gott uns gegeben hat, und das ist das Gebet. Und wir können uns viele Gedanken darüber machen, in welchen Methoden und mit welchen Maßnahmen wir unsere Kinder erziehen. Aber der wichtigste Prozess ist das permanente Beten. Und es war mir wichtig, uns, die wir ja alle Kinder sind, nochmal wieder aufzuzeigen, uns Möglichkeit zu geben, mal zu prüfen, wie ich in dem einen und dem anderen Punkt gerade davor bin. Bin ich da so, wie unser Vater im Himmel sich das vorstellt? Oder brauche ich ein bisschen Korrektur? Gott will, dass es uns gut geht. Gott will, dass wir die Dinge machen, weil sie uns gut tun. Es geht ihm gar nicht um sich selber. Es geht ihm darum, dass wir glücklich sind. Und wer Zeit hat, der muss sich mal lesen, welche Konsequenzen aus dem Fehlverhalten alles entstehen können. Das haben wir heute gar nicht weiter angetracht. Gott erzieht aus purer Liebe zu Dingen, die uns wirklich ein ruhiges und auch ein friedliches Leben geben können. Amen.